Hallo, liebe Podcast-Hörer. Exklusiv für euch gibt es heute ein kleines Intro. We Talk More war eine Zeit weg. Jetzt sind wir wieder da. Wir haben uns dazu entschlossen, ab Folge 26 jetzt die Staffel 2 einzuläuten. Nach 25 Staffeln und einer längeren Pause hat das ganz gut gepasst. Wir haben heute Markus Heinze zu Gast im Podcast. Wir werden fast anderthalb Stunden über The Balvenie und The Balvenie Stories sprechen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder reinhört und ab jetzt sind wir dann auch wieder regelmäßig für euch mit We Talk Malls am Start. Viel Spaß!
We Talk Malls.
Äußerst spannend. Sollte man probieren.
Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker, oder?
Double Oak, doppelt gut.
Doppelt geeignet.
Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde.
Ich weiß, ich Weihnachten trinke, das ist mein Weihnachtswhisky.
Absolut erwachsen, als vor allem weltweit.
Am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder da. Ich habe festgelegt, beziehungsweise wir haben festgelegt, es ist die zweite Staffel von We Talk Malls, weil wir jetzt so eine lange Pause gemacht haben, dass wir einfach sagen, jetzt ist Zeit für Staffel 2. Wie ihr seht, ganz viele bekannte Gesichter. Unter mir Flo, links, rechts unter mir, wie auch immer, Marc, die kennt ihr alle, aber neu dabei in dieser Folge, unser Gast heute, ganz großartig, dass du Zeit für uns hast, Markus Heinze. Und ich würde sagen, du stellst dich einfach selbst
vor. Ja, dann von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Abend. Wie Malte schon gesagt hat, mein Name ist Markus Heinze, für all diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin der Markenbotschafter für Glenfiddich hauptsächlich und betreue nebenbei natürlich auch als Markenbotschafter die Marke The Balvenie. Und ja, das mache ich jetzt schon mittlerweile seit 2014, also viele, viele Jahre. Wahrscheinlich auch mit einer der dienstältesten Brand Ambassadore im Whisky-Business. Aber mir macht das Spaß und deswegen werde ich mir das Ganze noch viele, viele weitere Jahre auch antun und schauen, was passiert in der Whisky-Welt. Ja. Und ich freue mich auf einen schönen Abend mit euch allen.
Super. Ja, kommen die ersten schönen guten Abend und sowas, moin moin, im Chat rein. Wie immer gilt, Markus ist auch hier, um eure Fragen zu beantworten. Also schreibt es einfach rein. Ich kann das dann auch im Bild einblenden. Dann sehen wir das viel besser. Und ich habe im Teaser geschrieben, wenn es unbedingt sein muss, würdest du auch eine Frage zu Glenfiddich heute beantworten.
Alles.
Alles, okay.
Alles.
Aber eigentlich soll es um The Balvenie gehen. Ja, das machst du seit, Balvenie machst du seit 2018, habe ich gesehen, ne? Das ist noch nicht so lange.
Nein, also im Endeffekt ist es so, dass wir 2014 wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für die Marke Glenfiddich in erster Linie den Markenbotschafter zu mimen in Deutschland. Und ja, ich habe da damals noch in der Gastronomie gearbeitet und war eigentlich gar nicht darauf fixiert, irgendwie mal in die Industrie zu wechseln oder generell mal irgendwie für eine Marke tätig zu sein. Und deswegen ja, musste ich schon ein bisschen drüber nachdenken, aber dadurch, dass Glenfiddich mit inkludiert war von der Anfrage her, fiel mir dann eigentlich die Entscheidung gar nicht schwer, weil ich schon während meiner aktiven Barzeit sehr, sehr viel mit Glenfiddich gemacht habe, war lange Zeit auch als Glenfiddich in Friends-Mitglied unterwegs und dadurch halt einfach sehr, sehr vertraut mit der Marke. Und deswegen gab es da eigentlich gar keine andere Entscheidung, als ja zu sagen. Dann habe ich das gemacht, so die erste Zeit. Und wir hatten damals, so wie heute, immer noch keinen Brand Ambassador auf der Marke The Balvenie. Und demzufolge habe ich das einfach mitgemacht. Und am Anfang durfte ich es halt nicht so wirklich offiziell machen. Dann war es mal wieder so, dass ich es offiziell machen durfte. Also es ist immer so ein bisschen hin und her. Eigentlich soll ein Markenbotschafter für eine Marke tätig sein. Dadurch, dass wir aber Familie sind oder Familienunternehmen sind, nehme ich beides mit unter meine Fittiche und versuche dann auch beide Marken in Tastings mit zu implementieren.
Super, den Wortwitz, der sich gerade in meinem Gehirn manifestiert hat, den Flo auch hatte, den spare ich mir jetzt. Okay. ich habe es in seinem Gesicht gesehen. Die Glenfiddiche. Unter die Glenfiddiche. Egal.
ja, du hast genommen.
Ja. Du siehst, das Niveau bei uns ist durchgehend hoch. Ja, genau, du hast es gerade schon angesprochen, Familienunternehmen. Ich war selber, also bei The Balvenie war ich noch nicht, weil die an die Tour ranzukommen ist ja nicht so einfach. Als ich mit Flo, das war wann waren wir denn in Schottland zusammen? 2016, ne?
Schon echt lange. 16 oder 17?
17. Da war die auf jeden Fall schon hoffnungslos ausverkauft, also Monate vorher. Bei Glenfiddich war ich jetzt dreimal, habe auch schon die ganz große Tour gemacht, hier mit Single-Cask-Abfüllungen und so, die man da macht, steht hinter mir im Schrank auch noch. Willst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, erstmal wieder, wie das Konstrukt ist, weil das ist ja schon ziemlich einzigartig und selten so mittlerweile leider in der Scotch-Welt, ne?
Ja, also im Grunde genommen, wenn wir über beide Marken sprechen, können wir eigentlich theoretisch ganz lange drüber sprechen, weil da ist so viel Story mit verbunden. Man kann Geschichten erzählen von fast jedem Jahrzehnt, mehr oder weniger. Und eigentlich hat das alles so ja mal angefangen, 1969 mit dem ersten eigenen Visitor Center. Damals eigentlich noch was eher untypisch war für die schottische Whisky-Branche. Eigentlich ist man immer davon ausgegangen, zumindest war das damals bei uns der Fall, warum soll denn jemand vorbeikommen und sich irgendwie dann Leute anschauen, die den ganzen Tag am Arbeiten sind. Und trotzdem waren hier und da doch ein paar, wie sagt man, ja, ein paar schlaue Ideen mit dabei, wo man sich dann überlegt hat, ja, aber die kommen ja trotzdem, die Gäste, und es wird immer mehr gefühlt. Wir wundern uns, wir fragen uns die ganze Zeit, warum stehen denn so viele jetzt hier und schauen uns zu? Lass uns das einfach mal ausprobieren. Und da waren wir, wie gesagt, dann relativ schnell mit der Umsetzung des ersten eigenen Visitor Centers, und das nutzen wir natürlich heute noch. Back then Glenfiddich, so wie du schon gesagt hast, Malte, natürlich umso mehr. Wir sind ja damals ja auch mit Glenfiddich zuerst als Visitor Center aufgetreten. Wir versuchen natürlich, die ganzen Gästeanfragen auch zu bewältigen. Das schaffen wir ganz gut. Wir haben verschiedene Touren, die wir da anbieten. Bei Balvenie im Gegensatz sieht es ein bisschen anders aus. Wir sind keine offene Destillerie. Also wir sind nicht für Zuschauer, für Gäste geöffnet. Wir bieten aber dennoch zweimal am Tag zwei Führungen an. Oder jeweils eine Führung zweimal am Tag, wo wirklich dann nur bis maximal 8 Personen teilnehmen können, um halt dann einfach mal einen Eindruck zu bekommen, wie das bei uns läuft, weil man kann ja bei uns wirklich jeden Prozess der Whisky-Herstellung miterleben, live verfolgen, wenn man Glück hat, und das ist halt schon einzigartig, und deswegen bieten wir natürlich diese Möglichkeit, hat den Nachteil, dass die Touren sehr, sehr lange im Voraus ausgebucht sind, aber wer sich darüber informieren möchte und gerne mal es vorhat, auch vorbeizuschauen, der kann sich auf der Balvenie-Homepage orientieren oder sich das mal anschauen, und da gibt es dann auch die Möglichkeit, dann direkt mit unseren Guides in Kontakt zu treten.
Ja, aber ihr habt auch noch Maltings selber, ne, die noch betrieben werden, also wirklich jeder Schritt ist dann sozusagen in der Tour mit drin, nicht wie bei anderen Brennereien, wo man mittlerweile nicht mal mehr in ein Warehouse reinkommt.
Ja, das ist schon cool. Genau, also wir sind sehr. Ja, wir sind ja, kann man ja eigentlich auch auf jeder Flasche irgendwo nachlesen, oder bei jedem Tasting wird das ja kommuniziert. Wir sind the most handcrafted distillery in Schottland. Das heißt, wir sind als einzige in der Lage, wirklich alle Schritte umzusetzen. Wir haben eigene Getreidefelder. Wir haben eine eigene Farmer, die sich darum kümmern, dass das Getreide wirklich nach unseren Vorstellungen halt auch angebaut wird und geerntet wird. Die sind teilweise so erfahren, also die haben über 30 Jahre überhaupt Farmerfahrung, und auch für Balvenie sind sie schon sehr, sehr viele Jahre tätig, sodass sie wirklich genau wissen, was wir möchten. Wir haben die eigene Melzerei, wo auch ganz viel Expertise mit vorhanden ist. Wir können das Getreide zwar nur maximal 18% selber melzen, aber immerhin haben wir die Möglichkeit. Auch das ist natürlich heute nicht einzigartig, aber ganz wenige können das halt so noch umsetzen. Genau, die eigene Kupferschmiede, eigene Küferei, der eigene Maltmaster. Also wirklich alle Möglichkeiten, die wir haben, um vor Ort unseren Gästen zu zeigen, den ganzen Whisky-Freunden, Whisky-Touristen zu zeigen, wie das Thema Whisky dann entsteht.
Und noch dazu unglaublich schön, ne? Also das ist wirklich eine schöne, dieses gesamte Ensemble, das ist ja quasi ein Gelände mit Glenfiddich, ne? Genau. Finde ich unglaublich schön. Als ich mit Flo dann da war, haben wir so eine Wanderung gemacht. Wir sind oben in Dufton, haben das Auto da irgendwie am Clock Tower abgestellt und sind dann hintenrum durch den Wald, dass man bei Balvenie Castle rauskommt. Dann hat so einen Blick, rechts ist Parkmoor noch, die Reste davon. Dann geht man am Castle vorbei und landet dann direkt bei Glenfiddich. Und dann sind wir da weiter Richtung Craigellachie Aberlour. Und da ist wirklich ein ganz ganz, ganz schöne Ecke, finde ich. Hatten Glück mit dem Wetter auch. Das ist natürlich immer ein bisschen wichtig dann an der Stelle. War ein toller Tag.
Vor allem sind wir Wetter. Oh, sorry.
Achso, ja, also wir hatten tolles Wetter an dem Tag, wirklich. Da hatten wir auch die Kornfelder wunderschön im Wind. Und mir ist aufgefallen, bei genau dieser Wanderung sind, als wir dann hintenrum über den Bergrücken zurückgekommen sind, könnte es sein, dass wir genau durch die Heidefelder durchgekommen sind, die bei einem späteren Whisky, den wir heute probieren wollen, beteiligt waren.
Genau das habe ich auch schon möglich. Ja, also wir haben schon, also die sind bei uns direkt im Umland, also wir können eigentlich von unserer Destillerie auf unsere eigenen Getreidefelder schauen. Das sind jetzt nicht die Massen, die wir da anbauen, also das heißt, die Massen sind 400 Hektar Feldfläche, die wir bewirtschaften. Und ja, trotzdem reicht es halt im Endeffekt nur, um wirklich bis maximal 18% selber Malz irgendwo halt auch dann zu gewinnen. Aber es ist schön und mit Sicherheit seid ihr dann durch eines unserer Felder dann durchgeschlendert. Und ich hoffe, ihr wart artig und habt uns unseren Rohstoff gelassen.
Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist, ob der dann komisch schmeckt in ein paar Jahren, ob da mal ein Batch bei ist, das nach Wanderschuhen schmeckt oder so.
Gott sei Dank gibt es mehrere Fässer, die dann ineinander fließen, wo man dann schon schöne Fehler dann auch abstellen oder vermeiden kann. Das ist ganz positiv in dem Fall.
Ja. Wollen wir über die Stories ein bisschen sprechen, also vielleicht einmal den Rundumschlag, was wir heute insgesamt im Glas haben und dann uns so ein bisschen den einzelnen Abfüllungen widmen.
Genau, also wir haben, also ich habe ja drei Whiskys, drei Stories habe ich ausgewählt. Wir haben den Balvenie Sweet Toast of American Oak, 12 Jahre alt, in Deutschland noch nicht allzu sehr bekannt. Es gibt schon hier und da Fläschchen, die unterwegs sind. Wir haben einen, der ein bisschen bekannter ist. Ich muss erst mal schauen, wie es genau, da ist er. The Week of Pete, 14 Jahre. Auch eine sehr, sehr schöne Story und ein toller Whisky für all diejenigen, die dem Rauch zugeneigt sind. Ist ja doch immer, da trennt sich ja, wie man so schön sagt, die Spreu vom Weizen. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Rauchfreunde, was natürlich auch toll ist. Und demzufolge muss man auch denjenigen irgendwelche Produkte anbieten. Und das tun wir halt eben mit, also nicht nur mit The Week of Pete, aber das ist auf jeden Fall einer, der sehr, sehr angenehm ist zu trinken. Und dann habe ich hier selber noch ein Fläschchen, was eigentlich noch gar nicht wirklich als Originalflasche bei mir ist, sondern es ist noch so ein Teaser, so ein Sample Bottling bei Benny, 19 Jahre, Edge of the Burnhead Wood. Auch einer der Stories, limitiert das Ganze. Aber wirklich ein toller, toller Whisky. Wir werden es dann gleich sehen, der eine ganz eigene Geschichte hat. Und das ist halt das Schöne an der ganzen Storytelling-Reihe. Das heißt, jeder Whisky erzählt seine eigene Geschichte, ist stark verknüpft mit unseren Mitarbeitern, die ja bei dem Herstellungs- oder bei dem Entwicklungsprozess mit dabei waren. Und das ist halt das Schöne. Und daraus haben wir halt, wie gesagt, diese Reihe gemacht. Und ich freue mich, dass wir diese dann uns gleich zusammen anschauen können.
Zu dem letzten kann ich dann gleich, wenn wir an der Stelle sind, einfach die Flasche einblenden. Ach, guck mal, wer da ist. Kennst du den?
Ach, der.
Ja, sehr schön. Ja, keine Cocktails heute. Wobei ich habe, Ike hat ja jetzt einen eigenen Podcast. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Hidden Bar History. Da ist dein Name auch schon häufiger gefallen. Also ich glaube, du könntest uns bestimmt auch noch ordentlich was beibringen im Bereich Cocktails.
Ein bisschen vielleicht, ja. Also ich habe mittlerweile schon viele Jahre nichts mehr gemacht im Bereich von Cocktails, aber ein bisschen ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ansonsten rufe ich einen Ike an, der wird mir dann bei der einen oder anderen Frage sicherlich weiterhelfen.
Ja, wollen wir mal zum Ersten. Ich habe jetzt hier wirklich, ich sitze den ganzen Tag und freue mich auf diesen Stream und jetzt stehen hier vor mir eingeschenkt, abgedeckt natürlich die Whiskys und jetzt habe ich doch irgendwie das Verlangen, mal ein bisschen das ins Glas zu nehmen. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie wir die Reihenfolge machen wollen, fällt mir dabei ein. Ich denke, der erste ist relativ klar, aber gehen wir dann nach Alter oder den rauchigen ans Ende? Wie ist da deine Präferenz?
Da bin ich sehr flexibel. Also wenn ich jetzt im Tasting jetzt das Ganze umsetzen würde, würde ich natürlich den rauchigen zum Schluss geben. Mhm. Aber wir haben auch festgestellt, dass es auch in der klassischen Reihenfolge funktioniert. Also ich würde das euch überlassen, wo ihr Lust drauf habt. Und ich glaube, das soll ja auch ein bisschen entspannt sein. Und wenn wir sagen, jetzt haben wir Bock auf ein bisschen Rauch, dann greifen wir uns den in der Mitte Nummer 2. Wenn ihr sagt, du, ein bisschen Rauch ist ganz schön gut, aber wir warten da noch ein bisschen. Ich will mir die Geschmacksnerven und die Sinne nicht komplett zubauen. Lass uns den zum Schluss trinken. Bin ich auch völlig fein damit.
Okay. Das dürfen Flo und Marc dann ausdiskutieren, weil Marc ist der nicht so auf Rauch steht. und Flo darf der durchaus auch manchmal Eilerfarben ist.
Ja. Ja, ist aber ein schöner Zusammenhang auf jeden Fall. Und ich denke, dieser Whisky ist auch für jemanden, der normalerweise nicht so diese oder nicht so gerne rauchige Whiskys trinkt, ist das echt ein schöner, weil er halt einfach wirklich nicht so ganz so, ich will es jetzt mal böse formulieren, penetrant ist. Sondern der ist wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr harmonisch. Aber lass uns da einfach dann mal drauf schauen und dann werden wir sehen, ob er dir schmeckt oder nicht, Marc.
Wir sind ja dann hier auch im Space-Zeit-Rauch und das ist ja nicht der Highland-Rauch, den wir hier haben. Ne?
Korrekt.
Mhm. Ich habe nämlich auch den Podcast gehört.
Wollt ihr da weitermachen?
Ja, und ich finde das ganz toll. Dieser Podcast hat so einen Hörspielcharakter fast schon. Und durch diese Sounds, diese Einspieler, die da drin sind, wenn sie irgendwie durchs Gras laufen und zusammen mit Bildern, die ich von Maltes und Flohs im Urlaub gesehen habe, das ist wie, als wenn ich da gewesen wäre. Also,
das einzige Problem, ja, das einzige Problem ist, dass man als Deutscher manchmal echt das Problem hat, der Story zu folgen, weil da einige das von euren auch langjährigen Mitarbeitern, die schon 50 Jahre im Unternehmen sind, müssen sie ja dann dementsprechend alt sein, einen gewissen leichten schottischen Akzent an den Tag legen, möchte ich mal sagen. Der ist echt, wo du dann denkst, so, oh, also ich bin das mittlerweile ganz gut gewohnt. Ich bin ja in normalen Zeiten, probiere ich sehr viel in Schottland zu sein, auch weil ich Land und Leute so liebe und ich habe mich da langsam mal reingehört, aber es ist echt so, was will er uns jetzt?
Oh Gott. Das ich auch.
Ist krass, ne? Ja, da ist der Vorteil, dass unten der Text nochmal niedergeschrieben steht, dass man da, wenn man doch die ein oder andere Sparte nicht verstanden hat, dass man da nochmal nachlesen kann. Das ist, glaube ich, also ist auch für mich sehr hilfreich, weil ich habe, ich glaube, eine der schönsten Stories, die ich mal in Schottland erlebt habe, das war bei einem Glenfiddich Get-Together von unserem Brand Ambassadoren. Und da sind wir in Elgin waren wir unterwegs, sind von einem Pub zum nächsten gewandert, sage ich jetzt mal, und ich bin zusammen mit Don Ramsay gelaufen. Don Ramsay, die meisten von euch werden ihn nicht kennen, ist einer unserer Küfer, die mittlerweile schon lange in Rente sind. Also er ist schon lange in Rente, jetzt ist es ja Ian McDonald, unser Head Cooper. Aber damals war es Don Ramsay, der hat sehr, sehr viel Innovatives in den Brand gebracht und demzufolge war es spannend, sich mal mit dem auszutauschen. Wir sind wirklich gefühlt so 10 Minuten sind wir nebeneinander hergelaufen, haben die ganze Zeit wirklich geredet und geredet und geredet. Also er hat die meiste Zeit geredet und ich habe vielleicht, also wirklich, lass es 20% gewesen sein, verstanden. Aber ich habe immer gesagt, ja, okay. Also es war wirklich, der hat die ganze Zeit mit mir gälisch gesprochen, also wirklich gälisch gesprochen. Ich habe aber mir nichts anmerken lassen, ich habe ihn einfach erzählen lassen, weil das war so schon spannend genug, mit einem dieser Koryphäen, wie ich ihn mal nennen möchte, da durch Elgin zu spazieren und ja, ihm zu lauschen.
Du hast gerade gesagt, er hat als Head Cooper viel Innovation in das für die Brennerei gebracht. Wie kann sich so ein Cooper denn da ausleben? Wie bringt er sich da ein?
Also am Ende ist es ja so, wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir diese eigene Küferei haben. Und wenn die Fässer kommen, können wir natürlich auch für 100% Qualität gewährleisten. Wir können vielleicht auch überlegen, was dem Fass jetzt noch gut tun könnte. Es gibt dann Überlegungen, Fässer miteinander zu vermixen, wo man halt einfach verschiedene Brennstufen mit kombiniert. Es gibt die Möglichkeiten, über neue Fassgrößen nachzudenken, um halt demzufolge andere Primäraromen zu generieren. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das schon. Oder sei es dann, wenn Mitarbeiter untereinander gesprochen haben und in dem Fall Don hat irgendwo was gesehen oder irgendeine Idee gehabt im Schlaf, wo auch immer, dass er sie einfach einbringt und das ist das Schöne bei einem Familienunternehmen, dass das dann halt auch versucht wird umzusetzen, wenn es Sinn macht, versteht sich. Also wenn es natürlich nicht Sinn macht, dann wird das eben sofort natürlich ausgeredet, aber meistens sind es Dinge, die wirklich ganz, ganz spannend waren zu dem Zeitpunkt, weil, wie ihr sicherlich wisst, zu der Zeit gab es natürlich noch nicht allzu viel Innovation im Whisky-Business. Es kam ja erst dann über die Jahre.
Das war jetzt die perfekte Hinleitung auf diesen Whisky, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist, man könnte fast denken, dass du das beruflich tust.
Ich hatte heute einen Workshop gehabt, wie man am besten Geschichten erzählt zum Thema Storytelling. Und da ging 3 Stunden und ich war danach sehr gerädert, sagen wir es mal so. Also wir mussten da Sachen machen, die ich im Laufe meines Lebens wahrscheinlich noch nie gemacht habe. Also deswegen bin ich da ein bisschen gebrieft, aber weniger zum Thema Storytelling an sich, sondern eher, wie ich richtig atme, wie schnell ich rede, wann ich rede, wie oft ich rede. Also falls ich irgendwie heute ein bisschen komisch bin, anders als sonst, liegt das an dem Workshop. Aber nichtsdestotrotz, die Überleitung bekomme ich trotzdem hin. Und auch hier war irgendeiner unserer Mitarbeiter mit im Spiel. In dem Fall sicherlich auch ein Küfer, aber Don Ramsay zu dem Zeitpunkt nicht mehr, sondern Ian McDonald. Aber dieser Whisky, den wir jetzt hier im Glas haben, geht zurück auf Kelsey McKechnie. Einer der schwierigsten oder der am schwierigsten auszusprechenden Namen bei uns in der Company, das muss ich zugeben. Ist ein junges Mädchen, 25 Jahre alt und ist Apprentice Malt Master im Hause Sebaldany. Und Apprentice Malt Master heißt, sie läuft Seite an Seite mit David Stewart, unserem derzeitigen Malt Master, und er lernt sein Handwerk und bringt natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung mit, kommt selber gerade von der Universität, hat da im Bereich Chemie, im Bereich auch Sensorik sehr, sehr gut gearbeitet und möchte jetzt ihre Kenntnisse auch auf die Marke ein bisschen umlegen und die Marke ein bisschen zu ihrer Marke auch machen, nach der ganz langen Historie rund um David Stewart.
Flo, du bist doch ein studierter Chemiker, oder?
Du willst mir sagen, ich habe den falschen Job gewählt, ja.
Hm. Ich weiß nicht, du
merke ich auch gerade.
Du machst Schaum für Autotüren oder so?
Auch schön.
Ich weiß nicht, das klingt so, als ob da was... Naja, egal. Ich mische mich da nicht ein. Ja.
Und aber dieser
Whisky... Ja, bitte.
Ich bin nicht schottisch genug dafür. Das funktioniert bei mir nicht.
Ja, und auch keine 25 sein. Mehr.
Nicht ganz.
Der Whisky, den wir jetzt im Glas haben, ist... Sekunde, ich brauche meine rechte Hand. Zack. Ist dieser hier, The Sweet Taste
Toast.
Of American Oak. Oh, The Sweet Toast, ja, das ist, ich brauche meine Brille. Of American Oak, genau. Und so wie ich das mir angelesen habe, ist der bei euch dann nochmal extra getoastet worden. Also die Fässer wurden extra getoastet.
Genau. Also die Story ist eigentlich die, dass Gemma Pattinson, unsere Global BA, das heißt, sie ist verantwortlich für alle Brand Ambassadore, also der Kopf unserer Brand Ambassadore bei Sebaldany. Und sie war im Austausch mit Kelsey und hat sich einfach mal so ein bisschen über das Thema unterhalten. Und da ging es darum, also Kelsey ist jemand, sie liebt es, Dinge auszuprobieren und zu schauen, was passiert. Was passiert, wenn ich den Whisky in das und das Fass lege? Was passiert, wenn ich den Whisky für so und so viel lange Zeit in das Fass lege? Und das zeichnet sie aus und sie wollte halt mit diesem Whisky so viel Aroma wie möglich aus dem Holz ziehen und war halt inspiriert, dass sie einen noch fruchtigeren, noch süßeren Whisky-Charakter erzielt, wie es jemals bei Bavenny gab. Und deswegen The Sweet Toast of American Oak, also die Hinführung geht ganz klar in Richtung amerikanische Eiche. Und dafür hat sie aus der Kelvin Cooperage, das ist eine Küferei in Louisville, Kentucky. Mit dieser Küferei arbeiten wir sehr, sehr gerne zusammen, weil sie genau weiß, wie wir unsere Fässer haben möchten. Und diese Küferei ist auch ein familiengeführtes Unternehmen seit 1963. Ursprünglich ansässig in Glasgow und ist dann irgendwann mit einem großen Traum nach Amerika gegangen und hat versucht, dort so ein bisschen sich in diese Bourbon-Thematik mit einzubringen. Und sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Und sie hat, also Kelsey hat Fässer bestellt, Virgin Oak. Das heißt, ganz neue Fässer, also keine Fässer, wo vorher mal Bourbon Whisky drin war, sondern ganz, ganz neue, frische Fässer. Diese Fässer waren aber auch schon getoastet. Das heißt, die Kelvin Cooperage hat halt einen sehr, sehr speziellen Mechanismus. Sie toastet die Fässer über offenem Feuer. Und das bringt halt in das Holz sehr, sehr schöne Aromen in Richtung frisch gebackenem Brot, Marzipan, nussige Aromen, vanillige Aromen. Also wirklich ganz, ganz besonders. Dann haben wir die Fässer rübergeschickt zu uns nach Dufftown, knapp 4000 Meilen. Und als die Fässer angekommen sind, nach den 4000 Meilen, sind sie natürlich ein bisschen, angestaubt. Man muss sich vorstellen, die kommen aus der so ein bisschen staubigen Kulisse der Vereinigten Staaten von Amerika, gerade Kentucky, da ist es doch ein bisschen, ist ein bisschen anders von den klimatischen Bedingungen und haben eine große Reise hinter sich. Und dann müssen die nochmal ein bisschen, wie sagt man, geimpft werden. Die müssen wieder so ein bisschen in, so ein bisschen in den Ausgangszustand gebracht werden. Wir haben dann die Fässer nochmal einen Deep Toast unterzogen. Das ist ein Bavani Signature Burn. Das heißt, wir geben da auch noch mal ein bisschen Hitze rein, um mal das Holz noch ein bisschen mehr zu aktivieren, Hitze noch tiefer ins Holz zu treiben, das Ganze zu refreshen. Und dann haben wir unseren Whisky, der 12 Jahre vorher schon in amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern gereift wurde, noch mal dann für ein paar Monate dann in diese Virgin Oak Casks gefüllt. Und das ist dann das Ergebnis. Ein sehr, sehr süßer, überwiegend süßer, aber trotzdem sehr, sehr spannender Whisky, der ganz, ganz klar in Richtung kandierte Früchte tendiert. Klar, Vanille, Kokosnuss, also die Primäraromen, die wir sowieso aus frischem amerikanischen Eichenholz herausziehen können, die sind hier ganz stark vertreten. Und das ist halt das, was diesen Whisky natürlich dann auch auszeichnet. Also wirklich ein sehr, sehr schöner, runder Whisky. Mhm. Wir haben vom Alkoholgehalt jetzt hier 43 Volumenprozent, aber wirklich 100% die Charakteristik der amerikanischen Eiche ausgenutzt.
Ja, ich habe noch so schöne Obertöne, die in so eine Zitrusnote reingehen. Mhm. Ja. Und das ist sehr, wie du gerade gesagt hast, sehr rund, sehr harmonisch jetzt in der Nase. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne probieren.
Echt? Bist du schon? Ja. Dann probieren wir das Ganze mal.
Slanche. Slanche.
Ist natürlich schon, hat eine schöne Schärfe. Ganz typisch, Virgin Oak ist natürlich Kraft ohne Ende, Intensität ohne Ende. Das Fass hat noch nichts gesehen. Das heißt, die ganzen, ja, ich sag mal, intensiven Gerbstoffe auch, die sind natürlich hier auch noch sehr vordergründig. Gibt dem Ganzen wirklich schön Kraft. Deswegen bin ich auch froh, dass die 43% nur auf dem Etikett stehen. Also ich glaube, wenn er mehr hätte, dann würde das Ganze noch ein bisschen üppiger daherkommen. Aber man kommt ganz, ganz schnell auf dieses wieder süße, fruchtige, ja, da gebe ich euch auf jeden Fall auch recht, diese Zitrusnoten, was ja auch eher, oder welche auch eher typisch sind für Bavani, Orangennoten. Man hat diese Honigtendenz mit drin. Also es ist ein sehr, sehr schöner, klassischer Bavani-Stil, gepaart mit eben diesen außergewöhnlichen Aromen der neuen amerikanischen Eiche. Ja.
Ein bisschen Wasser. Ich gebe euch beiden da auch auf jeden Fall recht, dass seine Nase sehr, 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 sehr rund ist. Und dann hatte ich zuerst befürchtet, oh mein Gott, oh, wird er auch dann im Geschmack so sein? Und da hat er mich jetzt positiv überrascht und gesagt, dass er doch noch diesen frischen Virgin Oak Charakter hat, den ich eigentlich sehr gerne mag und der hier auch gar nicht so stark ist, wie ich finde. Also ich finde das immer noch sehr angenehm.
Ja, angenehm ist das schon. Ja. Aber ist halt, jeder hat natürlich seine subjektive Wahrnehmung und ich glaube, es ist natürlich ein Ende der Woche quasi, zumindest Ende der Arbeitswoche für viele. Es ist, der Tag hat auch so seine, wie sagt man, seine kulinarischen Reize mal mit sich geführt, mit sich gebracht. Und demzufolge ist man natürlich hier und da mal ein bisschen anderweitig auf Aromen anzusprechen, aber ich muss sagen, man hat schon ein bisschen dieses typische Virgin-Stilistik. Wenn man dem Ganzen, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Wasser zugegeben, da kommt das Virgin Oak noch stärker raus, also diese sehr trockenen, teilweise auch leichten, astringierenden Charaktere oder Charakterzüge, die sind sehr, sehr gut rauszuschmecken. Und ich mag das persönlich auch sehr, sehr gerne. Ich bin auch ein großer Freund vom Glenfiddich Rich Oak, 14 Jahre. Wird ja mittlerweile nicht mehr hergestellt, leider. Aber auch da ist es natürlich dieses Thema neues Holz, neue amerikanische, neue europäische Eiche ist da mit eingebunden. Und das liebe ich. Und deswegen ist das auch ein Whisky, der mir persönlich sehr gut gefällt.
Ich finde, dass er eine tolle Entwicklung nimmt, wenn man ihn im Mund hat. Dass er erst so eine richtig volle Honigsüße mitbringt und dann ganz hinten raus diese Eichenaromen wirklich auch mal sehr klar rauskommen. Das hab ich bei bisher noch nicht so vielen gehabt, dass man wirklich so auf den Punkt diese Tannine auch rausschmecken kann hinten raus. Finde ich sehr angenehm.
Ja.
Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, dass er so zwei Hälften hat, ne? Fängt so sehr süßlich an. Und hinten raus entwickelt er dieses leicht bittere, holzige. Ich habe jetzt auch gerade Wasser hinzugegeben. Ich muss dir absolut zustimmen. Das kommt mehr raus, was bei mir dann leider, ich würde das Wasser jetzt wieder rausnehmen wollen. das ist nicht ganz so meine Welt. Aber das, ja, das ist ja bei jedem, das ist ja eine subjektive Meinung so. Und definitiv, wenn man so ein bisschen auf die würzigeren, dann auch so dunklere, so ein bisschen, jetzt im deutlich ganz späten Abgang geht es ja fast in so eine dunkle Schokolade irgendwie rein, so ganz leicht, so eine bittere Schokolade.
Ja, sehr bitter.
Wenn man darauf steht, dann ist das auf jeden Fall da. Ne? Ja, hoher Kakaoanteil. Mhm.
Also klar, mit dem Wasser ist ein bisschen, also ich habe den ganzen noch ein bisschen mehr Wasser zugegeben. Ich mag das ja sowieso gerne. Ich spiele ja liebend gerne mit den Whiskys, um zu schauen, wie entwickelt er sich. Und meistens ist auch meine Mischungsverhältnis teilweise 50-50. Aber rein jetzt nur für die nasale Wahrnehmung, weil das dann einfach so spannend ist. Ich glaube, jeder wird dem zustimmen, dass es halt einfach was Besonderes ist, um zu schauen, wie sich dieser Whisky dann über die Zeit entfaltet. Und mit mehr Wasser geht dann doch ein bisschen auch diese Bitterkeit verloren. Das heißt, die bitteren Noten verschwinden so langsam und dann kommt noch ein bisschen mehr diese dunkle Schokolade durch. Das ist echt, echt spannend, wie sich so ein Whisky durch die Zugabe von Wasser dann auch verändert.
Ja. Wie nimmst du das wahr in Deutschland? Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland sind die Whisky-Freunde, sage ich mal, die Enthusiasten, im Moment sehr auf so einem Fassstärkentrip. Also es muss immer höher, weiter, 60% plus und so weiter. Und dann auch häufig bloß kein Wasser hinzugeben, hört man auf Messen, höre ich das häufig. Wohingegen in Schottland das ja ganz häufig so ist, dass das 50-50 getrunken wird eigentlich. Ist das so ein deutsches Phänomen? Kannst du das irgendwie einordnen? Oder ist das so eine Entwicklung, dass es vielleicht dahin eher geht, dass man ja immer höhere Alkoholstärken haben will?
Ja, es gibt natürlich so ein Sprichwort, kennen wir alle, höher, schneller, weiter. Und ich glaube, das trifft es genau. Ich persönlich bin nicht der große Freund davon. Also mir reicht es, wenn ich meine Whiskys habe, die Mitte 50% liegen noch und so, das ist sowas, wo ich dann mitgehe. Alles, was jetzt über 60% ist, das gibt mir nicht viel. Und der Alkohol ist einfach präsent, der ist teilweise überpräsent. Natürlich variieren die Whiskys. Es gibt Whiskys, die sind mit 40% schärfer als einer mit Mitte 50% und andersrum das Gleiche. Das ist natürlich ganz klar auch möglich. Aber man sollte auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Und ich glaube, je mehr Alkohol ich halt konsumiere und vor allem je intensiver und je hochprozentiger das Ganze ist, umso mehr reizt sich natürlich meine Mundschleimhaut und irgendwann ist dann ja finito und das ist auch Grund, warum unsere Mordmaster auch nicht so viel und nicht so oft diese Whiskys trinken, weil sie sonst natürlich auch einfach zu überzogen werden mit den ganzen Alkoholkraft, mit der Alkoholkraft und das ist halt was, wo man einfach ein bisschen aufpassen muss, weil irgendwann verliert man einfach auch den Bezug zu den 40-prozentigen oder 43-prozentigen, weil die sagen einem halt nichts mehr. Die schmecken dann teilweise nach nichts, nach Wasser, also die sind wirklich nicht mehr so, wie man sie eigentlich wahrnehmen oder wahrgenommen hätte, wenn man jetzt, ich sag mal, auch mal wieder ein bisschen variiert, ein paar leichtere trinkt, ein paar kräftige mal trinkt, aber nur jetzt die intensiven, hochprozentigen, also weiß ich nicht, also das ist ein Phänomen und ich glaube, man testet sich da aus, es wird sicherlich auch ein bisschen den einen oder anderen was geben, aber mir persönlich ist das einfach zu viel des Guten. Deswegen immer gerne Wasser und Genuss im Vordergrund. Wobei das halt auch schwammig ist, weil Genuss ist für viele anders wahrzunehmen und es gibt ganz, ganz viele, die dann auch mit über 60% von Genuss sprechen, aber das ist subjektiv und das ist das Schöne, jeder hat seine eigene Herangehensweise und soll diese auch folgen.
Ja, ich frage nur, weil ich kenne das dann auch, wenn du so, jetzt sind wir bei 43% hier, abgefüllt wird und dann sagen ja viele, oh Gott, da kannst du gar kein Wasser mehr zugeben, der schmeckt dann ja noch nichts und ich finde, das hier ist ein ganz tolles Beispiel, dass sich der Whisky auf jeden Fall entwickelt und für mich tatsächlich sogar dann mit Wasser, wo er auf jeden Fall unter 40% jetzt bei mir ist, eigentlich intensiver wird. Ne? Also diese würzigen Holznoten kommen ja mehr raus. Also finde ich sehr, sehr spannend und mache ich auch immer gerne.
Ja.
Das machen wir alle immer gerne.
Das machen wir alle gerne. Also ich glaube, das ist das Schöne, man ist halt einfach flexibel und ich habe auch nicht jeden Whisky, den ich jetzt irgendwo, oder ich trinke kaum jetzt irgendwie einen Whisky, mit dem ich jetzt nicht irgendwie ein bisschen rumspiele, aber es gibt doch wirklich Whiskys, wo ich sage, der gefällt mir so, wie er ist, super, und dann ist auch mal ein 55 oder 58 Prozenter dabei, der einfach so harmonisch ist, trotz der hohen Alkoholstärke, dass ich da gar nichts mehr großartig verändern mag, aber das ist, wie gesagt, das ist auch tagesformabhängig und ich will da gar nicht großartig da kritisieren oder irgendwie was schlecht reden. Jeder soll sein Whisky halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, so trinken, wie er es halt für richtig hält. Und dafür ist Whisky auch da, einfach um ja, ein bisschen halt auch seinen Weg zu gehen.
Apropos seinen Weg zu gehen, da fällt mir noch was ein, was ich dich außer der Reihe fragen wollte. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass ihr ja eure eigenen Maltings habt. Also ein Teil vom Malz, dass ihr das selber herstellt. Das ist ja mittlerweile sehr selten. Es gibt ja immer oder häufiger mal diese Faustformel beim Whisky kommen 70% des Geschmacks aus dem Fass und 30% aus dem Destillat, aus dem New Make. Ich habe auch schon mal bei einer Destillerietour gehört, dass, oder auch öfter schon die Meinung gehört, früher, als noch mehr Destillerien ihr Malz selber gemacht haben, war die Bandbreite in den Whiskys größer, weil die Unterschiede auch zwischen den Destillerien größer waren. Gibt es da bei euch vielleicht so was wie eine Ansätze, auch mal eine ganz kleine Reihe zu machen mit nur eigenem Malz zum Beispiel, um mal so richtig noch mehr den eigenen Charakter rausarbeiten zu können?
Ansätze gibt es immer. Also wir sind immer dabei, irgendwo zu experimentieren, Wege einzuschlagen, die ja für uns vielleicht ganz, ganz gut sein könnten, auch hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der Destillerie. Ganz, also komplett eigenes Getreide, ja, ist auch ein bisschen schon so ein bisschen als Idee mal geboren worden, aber es ist jetzt noch nicht hundertprozentig dann final auch umgesetzt worden, in eine Flasche gekommen. Es ist ja so, wir arbeiten ja überwiegend mit Concerto. Das ist halt ein Getreide, ist halt eine Gerstensorte, die ja sehr widerstandsfähig ist und einen relativ hohen Stärkehaushalt uns liefert, sodass wir in der Lage sind, wirklich eine relativ gute Alkoholausbeute daraus zu generieren. Das ist ja im Vergleich zu früher doch alles ein bisschen unterschiedlicher geworden. Das heißt, früher wurde ja sehr viel Wert gelegt auf ja, mehr Charakter, mehr Aromen bei weniger Alkoholausbeute. Das ist zum Beispiel ganz klar bei der Golden Promise Gerste so gewesen. Also da, deswegen sind halt Whiskys, die mit Golden Promise halt produziert worden sind, sind deutlich charakteristischer, haben viel mehr Charakterzüge, viel mehr Aromatik im Vergleich ja, zu heute gängigen Sorten. Also man hat sich ja auch weiterentwickelt und man hat geschaut, wie kann man halt, ich sag mal, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie kriegt man halt trotzdem mehr Output und hat aber trotzdem noch eine schöne Aromatik dann am Ende im Destillat. Und deswegen, aufgrund der Tatsache, dass halt all diese Sorten halt nicht mehr wirklich großartig in Verwendung sind, muss man halt aber auch dann mit der Aromatik spielen können, die man halt durch die zurzeit gängigen Sorten halt auch bekommt. Wie gesagt, wir haben ja nicht nur diese Concerto, wir arbeiten halt auch, probieren halt auch viel mit Laurette oder Sachet. Das sind halt auch zwei Sorten, die ja nicht unbedingt jeder nutzt. Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber wie gesagt, es ist halt am Ende, ich habe mich lange auch schon mit uns, unseren Mälzern unterhalten oder mit unserem Maltmaster unterhalten. Es ist halt nicht wirklich das, was jetzt einen großen Unterschied ausmacht. Also am Ende ist es wirklich noch wichtig, die Zeiten, wie steuere ich die Zeiten beim Destillieren, beim Fermentieren, welche Hefe gebe ich zu, wie lange fermentiere ich dann schlussendlich, in welche Fässer lege ich das Ganze, wo liegen die Fässer, liegen die in einem Dynish Warehouse, liegen die in einem Racked Warehouse, wo auch immer. Das ist also so viele Dinge, die darauf einwirken, sodass am Ende des Tages wirklich rein die Charakteristik der Gerste zwar schon eine kleine Rolle spielt, aber nicht die Rolle, die wirklich eine Relevanz hat. Und ich glaube, dass wir auch da, wenn wir den Weg mal gehen, dann vielleicht irgendwo mal mit einem Limited Release, aber das ist gerade nicht angedacht.
Also ich stelle mir das halt vor, ich meine, ich habe selber noch nie irgendwas produziert in dieser Art und Weise, aber dass gerade der Rohstoff, aus dem ich das sozusagen herstelle, dass der einen großen Einfluss hat, also größer zum Beispiel jetzt als in welchem Warehouse zum Beispiel das Fass nachher liegt, hätte ich persönlich erwartet, aber da gehört dann natürlich die Erfahrung beim Produzieren dazu.
Genau, also was natürlich auch spannend ist dann für später, also der Edge of Burnhead wurde zum Beispiel, der ist halt wirklich zu 100% aus Rohstoffen gemacht worden aus unserer Region. Mhm. Also da ist wirklich nur das Malz verwendet worden von unserer Farm. Da ist wirklich nur das Wasser verwendet worden, was ja eigentlich immer der Fall ist, aus unseren eigenen Quellen. Da ist in dem Fall, aber da komme ich später noch drauf zurück, natürlich auch die Zutat verwendet worden, die diesen Whisky so außergewöhnlich macht. Also da ist wirklich, das ist wirklich rein Natur. Das ist wirklich, ich sag mal, der erste Balvenie gewesen, der aus Zutaten des eigenen Anwesens besteht.
Naja, das geht dann ja doch sehr in die Richtung, in die Flo gedacht hat. Wenn ich gerade kurz ergänzend einfügen dürfte, Flo, das, was du gerade gesagt hast, ist ja so nicht korrekt. Du bist, glaube ich, der Einzige von uns, der Erfahrungen in dem Bereich hat. Ich erinnere mich deutlich an einen Birnenbrand, den wir jetzt aber, glaube ich, aus juristischen Gründen nicht weiter öffentlich im Internet diskutieren sollten. Also als Chemiker probiert man sich doch schon aus.
Ja, aber Getreidebrand gelagert in einem Holzfass, das ist eine ganz, ganz andere Kragenweite.
Ja, völlig richtig. Aber wenn du dir die Erfahrung von Marc und mir anguckst, dann bist du uns da eine Birne voraus, mindestens. Ja, dann stellt sich die Frage, wie wir weitermachen, oder?
Mhm. Wir können also gerne auf den Whisky gehen.
Ja, 14 Jahre oder 19 Jahre?
Oder also ich glaube, ich würde den Nichtrauchigen bevorzugen.
Mhm. Ja. Dann machen wir das doch. Gehen wir zum 19er über. Deswegen passt es halt auch ganz gut. Da ist dann auch gleich der Übergang von unserem ersten Whisky, auch von der Idee mit dem eigenen Zutaten vom eigenen Anwesen, der ist dann gleich da und macht es vielleicht auch gleich mal Sinn, den zu verkosten. Aber wie gesagt, da war wirklich jetzt nicht die Priorität, das ist das, was ich meinte, Flo, dass da war nicht die Priorität auf das eigene Getreide gelegt, sondern da ging es wirklich eher um diese Besonderheit, die diesen Whisky so ausmacht. Und wenn wir vom Edge of Burnheadwood sprechen, da sprechen wir ja von einem Gebiet, von einem Waldstück, direkt in der Nähe von unserer Destillerie. Und dieses Waldstück beziehungsweise dieser Bereich, der ist halt dafür bekannt, dass da sehr, sehr viel Heidekraut wächst. Und das Schöne ist, wenn man in der Destillerie steht, kann man eigentlich von jedem Ort der Destillerie in diese Richtung schauen. Also man kann auch hochlaufen, man muss da wirklich halt enge Kurven und steile Passagen absolvieren und man kommt dann wirklich zu einem Moor von Heidekraut. Das ist halt auch die Pflanze, die ja typisch ist für Schottland, typisch ist für die Region. Und die Idee hinter diesem Whisky, die stammte eigentlich von Ian Miller, damals noch Distillery Manager von Balvenie. Mittlerweile ist er halt eher für die VIP-Gäste zuständig als VIP-Ambassador mehr oder weniger. Und er hat damals mal eine Handvoll Torf sich in die Hand genommen und hat halt geschaut, wie sieht denn dieser Torf aus? Hat das so ein bisschen auseinandergebrochen, hat so die verschiedenen Segmente, die verschiedenen Schichten sich angeschaut. Und hat halt unter, den groben Schichten so ein bisschen Feinakzente von Heidekraut entdeckt. Und hat sich halt eben an das erinnert, was ich gerade schon angedeutet habe, an diese Besonderheit, an die Bedeutung von Heidekraut für eben Schottland, für die Region, hat er sich zurückerinnert und hat halt dann überlegt, wie könnte man dieses Thema Heidekraut in den Prozess einbinden. Gesagt, getan. Er hat dann sich ein bisschen Heidekraut anliefern lassen. Der damalige Estate Manager Dave Stewart, nicht verwandt, nicht verschwägert mit David Stewart, unserem Maltmaster, der war damals mal zu einem morgendlichen Spaziergang aufgebrochen und ist halt genau da vorbeigekommen bei den Heidekrautflächen und hat sich einfach mal mit einer kleinen Machete, mit einer kleinen Sichel, hat er sich ein bisschen Heidekraut abgeschnitten und hat sich das halt überall in Taschen gesteckt. Also wirklich, man kann sagen, die Taschen, die sind überquillt mit Heidekraut. Das hört man natürlich auch in der Story, wenn man sich das dann anschaut oder anhört auf unserer Homepage. und ist dann wieder runtergegangen. Und er hat halt dieses Heidekraut dann erstmal in die Destillerie gelegt. Das wurde getrocknet und ja, hat dann darauf gewartet, um dann am Ende seinem Verwendungszweck zugeführt zu werden. Und damals der Mordmaster, beziehungsweise die Mordmaster nicht, sondern der Mordman zur damaligen Zeit, das war Robbie Gormley. Und Robbie Gormley war ja auch so ein Innovateur, ein ganz schlauer Kopf. Und der hatte versucht, so diesen Prozess mal so ein bisschen umzusetzen. Er hat das in den Ofen getan und das Heidekraut ist von jetzt auf gleich verbrannt und es kam 0,0 Auswirkungen. Und man sieht schon, also man musste auch ein bisschen experimentieren, man braucht dann ein bisschen Geduld und hat dann noch ein bisschen weiter getüftet. Hat dann halt überlegt, okay, was mache ich? Er hat dann das Heidekraut eingeweicht, also nass gemacht, hat dann verschiedene Schichten gelegt, hat auf die glühenden heißen Kohlen, hat er kalte Kohlen nochmal draufgesetzt, dann hat er nasses Heidekraut draufgelegt und dann darüber halt das trockene Heidekraut. Und das hat er, wie gesagt, dann halt unter Hitze gesetzt und da hat sich eine sehr, sehr schöne blau-graue Flamme gebildet, so ein Rauch gebildet, der ist dann hochgezogen, hat das Malz dementsprechend natürlich auch beeinflusst, hat das aromatisiert in Anführungsstrichen und diese Wolke ist dann aus dem Kiln aufgestiegen und hat sich dann ganz langsam verflüchtigt über der Destillerie und so kam halt im Endeffekt auch diese Idee, diesen Whisky einfach so ein bisschen salonfähig zu machen. Der Whisky hat einen ganz eigenen Touch, der hat es durch das Heidekraut, hat eine ganz andere Note, subtile Noten, die dazukommen. Ja, und das ist halt dann abgeführt worden im Jahr 2002, insgesamt 50 Fässer und ja, heute 2000 ist abgeführt worden, 50 Fässer. Und das ist das Ergebnis. Der erste Balvenie aus wirklich 100% Zutaten vom eigenen Estate, vom eigenen Anwesen.
Das heißt, wir haben jetzt hier, ich sehe die 19 auf der Flasche. Hast du auch den Alkoholgehalt für uns? Ich glaube, der ist ein bisschen höher, 48.
Ja, der kommt ursprünglich, wenn er dann wirklich in der Flasche ist, dann halt, also die fertige Abfüllung, die ist etwas niedrigprozentiger. Hier haben wir 58% jetzt. Also das ist wirklich ein straight from the cask. Das ist der Whisky, so wie er gemacht ist, wie er aus dem Fass kommt, bevor er dann halt mit Wasser auf Trinkstärke runtergebracht wird.
Ja, das heißt, wir den jetzt umso mehr zu schätzen müssen.
Wir kriegen jetzt einen exklusiven Tropfen.
Ja. Ich hatte es gerade schon mal eingeblendet. Ich habe einfach den Wald bei Google eingegeben. Ich zeige es auch gerne nochmal. Also hier rechter Hand, wo die Maus jetzt ist, das ist die Brennerei. Also hier vorne Glenfiddich, etwas weiter oben im Ausschnitt, das ist Balvenie. Und das hier drüben ist dieses Waldgebiet tatsächlich. Also einmal auf der anderen Straßenseite. Und Flo, da sind wir ziemlich sicher durchgelaufen, ja, um die Frage mal zu beantworten, weil wir sind hier aus Dufton hier hoch, haben dann bis Eberlauer und sind dann hier irgendwie wieder über
durch diesen die Felder
Berg,
und das, über den Berg, durch die Wälder und das Moor zurück, ja. Ja. Die Sicht kam mir nämlich auch im Video, das ich dazu gesehen habe, kam mir sehr bekannt vor, mit dem Blick da auf die Brennerei von oben vom Bergrücken.
Aber das ist schon, da müsst ihr einen ganz schönen Berg überstiegen sein, also überwandert sein. Also es ist nicht wenig da, ne? Das ist hinter unserer Quelle und da geht es richtig steil hoch. Also wenn ihr da wirklich drüber seid, dann Halleluja.
Also vorne über die Spitze sozusagen, ne? Also es gibt also, ja. diesen Flusslauf von Fittich und Spey, ne? Da vorne irgendwie dann. Ja, aber ach, weiß ich nicht, ich bin auch schon auf den Ben Rinnes gelaufen. Also wir sind da, wenn man in Schottland ist, finde ich, dann ist Wandern eine tolle Möglichkeit, um das Land auch kennenzulernen, auch mal abseits irgendwie der Straße unterwegs zu sein. Ja. Der ist ja wirklich sehr schön leicht in der Nase, ne? So ganz schön floral irgendwie.
Ich wollte sagen, er bringt aber einiges mit, was anders ist als bei dem Toast vorher.
Deutlich. Also wir haben ja jetzt hier kein Virgin Oak. Na, wir haben ja wirklich ganz normale American Oak Fässer, Ex-Bourbon Fässer, die wir hier verwendet haben. Wir haben eine deutlich längere Lagerzeit. Das heißt, der wird natürlich über die Zeit deutlich harmonischer. Klar, der Alkoholgehalt, wenn wir gleich beim Verkosten merken, ist sehr, sehr intensiv. Auch hier natürlich wieder meine Empfehlung, mit ein bisschen Wasser zu arbeiten. Aber von der Nase her natürlich, hier haben wir diese Noten eben vom Heidekraut, die halt diesen Whisky schon sehr besonders machen, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich ein ganz, ganz untypischer Stil, den man so wahrscheinlich selten auch wiederfindet in einem Whisky. Aber es ist sehr angenehm.
Ich finde den Alkohol, also ich habe, als die Samples ankamen, habe ich mal aufgedreht und dran gerochen. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht die größte Oberfläche, da riecht man nicht so viel. Aber auch jetzt finde ich, der Alkohol ist wunderbar eingebunden. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der 58 Umdrehungen hat. Auf gar keinen Fall.
Ja, also man schmeckt es schon ein bisschen. Also ich schmecke es, mir ist es schon fast ein Ticken jetzt so, wo ich sage, ja, ist schon grenzwertig, aber ich würde jetzt hier auf jeden Fall, also für meine Begriffe, jetzt mit ein bisschen Wasser arbeiten, aber er ist jetzt nicht irgendwie störend oder es ist nicht, ich sag mal, überdimensioniert, sondern es ist wirklich schon ein angenehmer Alkohol, passt sich halt sehr, sehr gut auch dem Charakter des Whiskys an, könnte ich so auch in der Flasche halt mir vorstellen, aber ich bin jetzt auch nicht böse, dass er doch mit ein bisschen Prozente weniger kommt.
Du hast auch schon probiert, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Also
ja, ich hab wenig Geduld.
Du hast wenig Geduld. Ja gut, dann würde ich das jetzt hier einmal
Slange. Das ist immer mein Job.
Slange.
Oh ja, hinten raus wird er dann sehr...
Schon sehr schärfer, heftig. Ne?
Mhm. Ja, ja. Aber vorher finde ich das sehr, sehr, wie soll ich sagen, trinkbar, klingt jetzt so super abwertend, so ist es nicht gemeint, aber also ich finde, das ist in Ordnung, auch mit 58%. Ich mache trotzdem auch ein bisschen Wasser rein.
Ja. Mhm.
Das ist ein ganz toller Abgang, finde ich.
Sehr speziell. Intensiv.
Ja, erst so eine Ingwer-Schärfe hatte ich und dann aber so eine ganz blumige, kräutrige Note. Also das muss dann, würde ich jetzt tippen, muss die Heide sein. Ne?
Ja, es ist halt die Kombination so ein bisschen aus beiden. Auch unser Quellwasser, man muss sich vorstellen, das Wasser läuft halt eben durch diesen Bereich, wo halt auch dann, also wir sind ja im Endeffekt umgeben von den sogenannten Conville Hills. Und wenn man sich das mal anschaut, es gibt da so zwei kleine Hügelchen, die sind quasi die Vorläufer zum Ben Rinnis und die heißen Michael Conville und Little Conville und die schon alleine, die sind halt komplett mit einem Mantel bedeckt von Heidekraut und dort durch diesen Bereich bahnt sich unser Quellwasser den Weg dann schlussendlich runter zu unserer Destillerie und demzufolge bekommt er halt auch diese Noten schon vom, diese würzigen, diese krautigen Noten halt sowohl vom Wasser als auch dann später jetzt durch diesen Prozess vom Heidekraut und das ist wirklich sehr, sehr speziell, das ist sehr charakteristisch, wirklich ganz, ganz schöne Züge. Normalerweise kennt man ja diese Noten auch so ein bisschen vom Torf, vom Highland Torf, aber hier wirklich ohne Rauch, ganz dezent, ganz elegant gelöst und jetzt mit dem Wasser noch mehr Süße, noch mehr Spaß, noch mehr Spannung im Glas, also wirklich ein ganz, ganz toller Tropfen.
Der, wenn ich es richtig sehe, aber auch seinen Preis hat, oder? Also ja. Da sind wir jetzt beim Flaschenpreis von, ich habe es gegoogelt, mal so quick, fast 400 Euro, 399 oder sowas.
Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, jeder hat seine eigene Preisfindung, weil ich glaube, die jetzigen Flaschen oder viele Flaschen bis dato, die sind, glaube ich, gar nicht von auf dem deutschen Markt, vom deutschen Markt auszugeben, sondern wir haben jetzt erst vor ein paar Wochen sind ein paar Flaschen in Umlauf gekommen durch unseren Distributeur Campari Deutschland, die ja noch bis Ende des Jahres die Distribution quasi durchführen beziehungsweise die Logistik durchführen und demzufolge ist es halt so, dass da jetzt mit ein paar Flaschen zu rechnen ist und da ist die Preislage ja im Bereich von 250, 300 Euro, was aber trotzdem sehr, sehr teuer ist.
Ja.
Es ist zum einen limitiert sicherlich, ob das dann immer den Preis rechtfertigt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist in der Zeit sowieso sehr, sehr schwierig, über Preise zu reden. Die haben sich extrem nach oben bewegt. Angebot und Nachfrage, ganz klar natürlich auch die Ursache hierfür und es ist halt wirklich auch was Besonderes und ich glaube, da muss man einfach diesen Hintergedanken mit sich führen. Das ist jetzt kein Whisky von der Stange, das ist kein Whisky, den es jetzt immer und ewig geben wird, weil es gibt ja, wie gesagt, es gab nur diese 50 Fässer und es ist vorbei. Also es wird auch so nie wieder passieren, der wird nie wieder irgendwann wieder aktiviert werden oder was auch immer. Ne? Das ist auch vorbei und deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen dann die Preisgestaltung.
Klar, das war jetzt nicht als Kritik gemeint, das war einfach nur die reine Feststellung. Also bei dem ersten, ich habe jetzt auch gerade gegoogelt, ja, genau, 300 eher, war ich ein bisschen höher in meiner Erinnerung. Bei dem ersten waren wir, glaube ich, so bei 60 um den Dreh, also durchaus in einem sehr bezahlbaren Preis dafür, dass es ja auch eine besondere Geschichte ist.
Genau.
Und jetzt gehen wir dann aber doch wirklich deutlich in den Premium-Bereich, würde ich sagen.
Ja. Also da wird sich auch viel bewegen noch zukünftig. Ich weiß ja nicht, ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass wir seit 1.7. haben wir unsere eigene Company in Deutschland, William Grant & Sons Deutschland GmbH. Die ist jetzt noch bis Ende des Jahres, läuft jetzt noch so ein bisschen parallel zu Campari Deutschland, weil wir gerade dabei sind, unsere Logistikzentren aufzubauen und unser Team einzustellen und haben gesagt, um das Ganze halt ein bisschen zu entspannen. Lassen wir das so ein bisschen noch Seite an Seite laufen. Und dann ab 2021 sind wir dann mit Full Power unterwegs und es wird auch vieles Neues integriert werden. Wir haben viele neue Produkte, die kommen werden, sowohl bei Balvenie als auch bei Glenfiddich. Da kann man sich echt drauf freuen. Also es wird auch einiges wird vom Markt verschwinden, einiges kommt dazu. Preislich natürlich von relativ weit unten bis sehr, sehr weit hoch, ist natürlich alles wieder verfügbar, aber das braucht man auch, weil wir haben einfach unterschiedliche Klientels an Konsumenten und es gibt dann wirklich die unter sechsstellig kein Whisky trinken und kein Whisky kaufen und für die muss man auch was haben und wenn ich dann diese außergewöhnlichen und sehr limitierten alten Fässern frei komme, welche dann?
Ja,
klar.
Ja. Unter sechsstellig nichts trinken. Ja, okay.
Gibt's
ja, das glaube ich dir aufs Wort.
Das finde ich bei den Brennereien sowieso so spannend, dass man einerseits sagen könnte, dass sie polarisieren, tun sie aber nicht, weil sie finden einerseits im Standardsegment Menschen, die diese Whiskys sehr gerne trinken und aber auch im Halbpreissegment, die existieren einfach parallel und also bei beiden Marken, die schaffen es wirklich, obwohl The Belvedere orientiert sich ja doch eher im höheren Preissegment oder
erhöhten.
Mit Single Cars und so weiter. Aber ich finde das echt spannend, dass wirklich diese zwei Welten miteinander so vereinen können. Wie sieht das eigentlich bei Tastings aus? Also das muss ja entweder ein super Job sein oder ganz furchtbar, weil viele Menschen ja mit so festen Meinungen kommen und sagen, das ist das Beste und das ist das Beste. Und
Ja, es ist immer eine Herausforderung. Also ich liebe es, Tastings umzusetzen und ich liebe es, immer wieder neue Whisky-Freunde, Whisky-Enthusiasten kennenzulernen. Ich habe aber auch immer wieder auch gerne ein paar Déjà-vus, wo ich halt Freunde, sogenannte, also auch mittlerweile Freunde wieder treffe, mit denen man sich schon wirklich sehr oft ausgetauscht hat, die man schon oft als Gast hatte bei sich bei den Tastings. Und das ist natürlich so ein bisschen, das variiert so ein bisschen. Also es ist auch schön, beide Bereiche so zusammenzubringen, wo du halt wirklich eher diejenigen dabei hast, die sich auf den Einstiegsbereich konzentrieren, da über 12 Jahre oder 14er Caribbean Cars, die sind ja vom Preis, von der Preisgestaltung doch noch sehr diszipliniert, sehr, sehr entspannt und ist ja doch so ein bisschen Everybody's Darling oder Everyday Whisky Charakter. Dann gibt es aber auch diejenigen Teilnehmer, die dann halt wirklich sagen, ja, schöner Whisky gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich liebe halt einfach die Ecken und also die Ecken und Kanten kann man nicht sagen, aber die Besonderheiten von Glenfiddich, von Balvenie 40 oder von Balvenie 50 und das ist halt dieser Mix und das Schöne ist, es wird sich untereinander ausgetauscht, es ergänzt sich. Wenn man da natürlich noch weiter voranschreitet, dann ist es meistens eigentlich schon so die eigene Clique, das eigene Klientel, wo man halt dann auch teilweise keine Vermischung mehr vorfindet. Dann ist es wirklich ein Tasting, was dann auch in einem besonderen Rahmen stattfindet, wo wirklich dann nichts verkostet wird, was irgendwie unter gefühlt 30 Jahren ist. Also die gibt es natürlich auch, aber das ist eher die Seltenheit, weil der Konsument, der klassische Konsument, auch Liebhaber von guten Whiskys, der erfreut sich halt eben genau an dieser Gemeinschaft, an dieser Geselligkeit. Und ich glaube, das ist auch das, was wir auch weiterhin im Fokus behalten sollten. Nicht irgendwo zu klassifizieren, sondern dass wir wirklich sagen, komm, wir bringen sie alle zusammen an einen Tisch und lasst uns einfach zusammen dem flüssigen Gold huldigen. Und das ist halt einfach das, wo für mich persönlich ganz klar sowohl der Wunsch definiert ist, als auch natürlich auch der Fokus drauf liegt für die nächsten Jahre.
Mir ist eine Aussage von dir tatsächlich im Gedächtnis geblieben, die du getätigt hast bei dem Tasting, wo ich auch als Gast war, in der St. Pauli-Kirche. Das ist ja mittlerweile sehr legendär. Ich war ja jetzt auch gerade bei Uwe und habe ein Tasting gemacht selber und da haben wir davon auch nochmal geschwärmt, dass das eine ganz spannende Geschichte war. Auf jeden Fall hast du da gesagt, ohne, also nicht Wort für Wort, aber so ohne die Standard-Whiskys, den Glenfiddich 12 Jahre oder so, würde es die anderen, die Single-Casks, die besonderen Dinge und so, gar nicht geben. Das ist das Fundament, worauf die anderen quasi stehen, wo die das, mal ganz plump gesagt, die auch das Geld reinbringen, dass man es sich als Firma auch leisten kann, so ein Experiment zu wagen, weil keiner hat vorhergesehen, dass nach 19 Jahren dieser Whisky rauskommt. Vielleicht wären die 50 Fässer auch schwierig geworden und dann hätte man finanziellen Verlust im Zweifelsfall gehabt. Aber ich finde, das ist eine ganz schöne Aussage, weil das auch so eine Wertschätzung gegenüber den Einstiegswhiskys auch irgendwie zeigt. Ne? Und das ist wirklich hängen geblieben bei mir.
Ja, definitiv ist es ja auch so, dass es halt die meisten auch so umsetzen. Das ist nicht jeder so. Jede Destillerie hat ihre eigene Herangehensweise. Bei uns ist es halt einfach das Schöne, aufgrund der Familiengeschichte ist es halt doch einfacher. Wir haben viele Fässer liegen auf Lager. Wir sind da knapp bei 1 Million Fässer, gefüllte Fässer, die natürlich viel mehr Möglichkeiten uns offerieren. Das ist natürlich auch ein großer, großer Vorteil. Aber nichtsdestotrotz stehe ich nach wie vor unter dem, was ich damals in der Kirche gesagt habe. Das klingt schon ein bisschen lustig, was ich damals in der Kirche gesagt habe, was ich damals gepredigt habe in der Kirche. Es ist so, natürlich, wir brauchen immer irgendwo ein Fundament. Das ist nicht nur beim Produzieren des Whiskys so, sondern es ist halt zum Beispiel auch bei der Zusammenstellung unserer Whiskys so. Wenn wir jetzt einen 12 Jahre alten machen, es sind immer deutlich ältere Fässer mit dabei. Die brauchen halt einfach ein Fundament, die brauchen einen Rückgrat, die brauchen einfach auch ein Konstrukt, wo sie halt drauf aufbauen können. Und wenn da jetzt nur, ich sag jetzt mal, junge Whiskys drin waren, das könnte den Whisky gar nicht halten. Und so ist es halt auch beim Abverkauf. Wir brauchen einfach die Cash-Cows, wir brauchen halt, wie gesagt, sind ja nicht nur unsere Marken, andere größere Marken sind ja ebenso davon betroffen. Die können nur dann kreativ werden, wenn sie halt einfach was haben, was einen den Rücken frei hält. Und das sind einfach halt die Whiskys, die überall verfügbar sind, die man nicht nur in einem Fachbereich irgendwo erwerben kann, sondern die man halt auch für viele Kunden auch wichtig einfacher erwerben kann. Und deswegen sind wir natürlich dann auch in der glücklichen Situation, gerade auch mit Glenfiddich 12 Jahre, der wirklich fast überall verfügbar ist, auch für einen sehr entspannten Preis, oder einen Balvenie Double Wood 12 Jahre, der preislich ein bisschen teurer ist, aber trotzdem immer noch so ein bisschen in die Kategorie fällt. Damit können wir halt wunderbar dann den nächsten Step vorangehen, und das ist halt für uns sehr, sehr wichtig.
Apropos nächster Step, gehen wir zum dritten Whisky über, weil ich gucke auf die Uhrzeit, wir haben schon 21.02 Uhr.
Wir sind hier. Ich habe Zeit.
Es ist absolute Storytime, ich finde das ganz großartig. Aber wir wollen dich ja nicht über Gebühr hier festhalten.
Mich?
Dich, ja, es ist Freitagabend, irgendwann musst auch du mal Feierabend haben.
Ja, alles entspannt. Es ist ja für mich jetzt kein Job, es ist für mich ja Spaß an der Freude, es ist für mich ein schöner Austausch, und das macht das Ganze halt auch dann so schön. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie jetzt in 5 Minuten hier abbrechen und sagen, ich muss jetzt noch runter zu irgendeinem Film oder irgendeinem anderen Vorhaben, sondern ich freue mich, wenn ich Zeit mit euch verbringen kann und wenn ich dann mit euch mich über die schöne Welt der Whiskys austauschen darf. Und danke, apropos Austausch.
Ja, sehr gerne.
Das ehrt uns, ja. Immer. Ich habe ja nie umsonst zugesagt. Das hat ja auch seinen Grund. Genau. The Week of Pete oder für viele, die das vielleicht noch so kennen. Pete Week. Ich halte ihn mal zusammen. Also das war der Vorgänger. Pete Week. 14 Jahre. Und das ist The Week of Pete. 14 Jahre. Also im Endeffekt das Alter ist das gleiche, nur die damalige Abfüllung war ein sogenannter Vintage. Vintage 2002, Vintage 2003, die es damals gab. Und jetzt haben wir die klassische Abfüllung, die sich dann den Weg auch in die sogenannte Story Range geschafft hat, als The Week of Pete. Und hinter diesem Whisky steht natürlich auch eine wunderbare Story. Und auch hier hatte Ian Miller wieder seine Finger mit im Spiel. Ian war oder ist ein auch sehr, sehr kreativer Kopf. Der hat ein schönes Tages, hat er mal eine Reise durchgeführt auf die Insel Isla und die hat ihn sehr geprägt, sehr inspiriert und diese Inspiration hat er wieder mitgenommen nach Dufftown zu unserer Distillerie, ist angekommen und hat sofort, also das Erste, was er getan hat, sofort im Kalender der Balvenie Distillerie geschaut, ob irgendwo noch im Jahr irgendeine freie Kapazität da ist, wo er ein neues Projekt umsetzen kann. Und er hat diese freie Stelle gefunden und hat kurze Zeit daraufhin eine große Menge an Torf bestellt. Und zwar Highland Torf, also nicht Isla Torf. Ich habe hier beide Fläschchen mal da. Kennt man ja. Das ist Isla Torf. Sehr, sehr, wie sagt man das? Es ist sehr krautig, also wirklich sehr fein von der Struktur, eher so ein bisschen an Tabak erinnern, so gefühlt. Und das ist jetzt sogenanntes Highland Torf. Also das ist viel kompakter. Das sieht dann aus schon wie so ein bisschen, ja, schön wie dicke Erde komprimiert. Und davon hat er eine relativ große Menge bestellt. Wir beziehen das Torf aus dem Nordosten Schottlands. In der Nähe von Fraserburgh gibt es einen kleinen Ort, der heißt New Pitsligo. Und dort es sind für uns sehr, sehr schöne Vorkommen an Torf und die beziehen wir dann jetzt mittlerweile auch, wie gesagt, regelmäßig. Und das Torf kam an und keiner wusste so richtig, was damit anzufangen, bis Ian Miller alle aufgeklärt hat und dann so die ersten Versuche durchgeführt hat. Und wichtig war, er musste diese ganzen Versuche mit sehr viel Geduld umsetzen, weil er wollte halt einfach auch sehen, was passiert und mit jedem Produktionsschritt, den er dann umsetzt, welche Learnings nimmt er mit, es hat ja nicht immer gleich alles funktioniert. Und er hat dann extra auch einen Peat-Burner gebaut, der dann direkt bei uns dort neben dem klassischen Ofen halt angebracht ist. Damit war man dann auch in der Lage, relativ große Phenol-Bereiche zu erreichen, vergleichbar mit Artbeck oder Lafroig, um die 30 ppm. Genau, und hat dann einfach umgesetzt das Ganze, hat das Ganze mal durchlaufen lassen und man sagt dann auch so ein bisschen, dass zu dem Zeitpunkt, wo das erste Mal der Ofen angefeuert wurde mit dem Torf, da war ein Riesengedränge im Kiln. Jeder wollte es irgendwie sehen, da kamen halt die Ingenieure, da kamen halt die Küfer, die Kupferschmiede, die wollten alle an dem Spektakel teilhaben. Und ja, und herausgekommen ist dann einfach ein sehr, sehr schöner, ganz untypischer Balvenie-Stil, wobei man sagen muss, eigentlich ist es ein Stil, der auch ganz typisch ist für die früheren Jahre, weil eigentlich so in den 30er, 40er Jahren waren eigentlich die meisten Balvenies, die waren auch eher, die waren rauchig, weil man hatte nicht wirklich Kohle verfügbar, die wurde halt verwendet, um halt die Munitions- und Waffenproduktion anzuheizen für die Kriege. Man hat dann dementsprechend mit dem gearbeitet, was da war, in dem Fall Highland Torf und deswegen waren halt die meisten Whisky-Charaktere in der Space halt dann auch rauchig. Und erst später hat sich das verändert und jetzt war es so die erste Brennerei bei Venny, die halt diesen Stil wieder aufgegriffen hat und die dann halt, damals 2002, wo das losging, eben diesen rauchigen Stil wieder mehr oder weniger aufgegriffen hat. Und das war sehr, sehr schön. David Stewart, der damalige Mordmaster und jetzige Mordmaster nach wie vor, hatte damals auch so ein bisschen die Erinnerung an eben diese 30er, 40er Jahre, weil diese Whiskys hat er natürlich auch schon verkostet. Er hat ja sehr, sehr lange für uns gearbeitet. Und ja, und das war halt einfach der schöne Anbeginn für eine glorreiche Zeit. Und seitdem haben wir einmal diese Woche, wo wir diesen rauchigen Whisky produzieren, das rauchige Destillat produzieren, meistens immer kurz vor Maintenance-Zeit, also kurz bevor dann die Reinigung der Brennblasen vollzogen wird, ist auch ganz gut. Dann ist der ganze Gestank dann auch irgendwo wieder raus aus den Brennblasen. Und die Bezeichnung Gestank kommt nicht von mir, sondern die kommt dann auch von einem unserer Mitarbeiter, der dann gesagt hat, das Zeug, das beißt sich überall fest, das hängt am Hals, das hängt in den Ohren, das hängt überall, das hängt in den Klamotten. Wenn du nach Hause kommst, kriegst du erstmal Ärger mit der Frau, weil sie das halt nicht wirklich aus den Klamotten rausbekommt. Und demgegenüber standen halt auch schöne Äußerungen wie, dass es halt einfach die ganze Maische roch nach wunderbarem, subtilen Rauch, verfeinert mit diesen süßen, leicht fruchtigen Noten des Balvenie-Charakters. Also es gibt hier und da immer wieder diese, wie sagt man, die Für und Wider, aber das ist halt das Schöne. Die meisten sagen, entweder schmeckt oder schmeckt nicht. So ist es halt auch bei diesem Whisky, aber für mich persönlich ganz, ganz toller, rauchiger Whisky, der anders ist als viele andere rauchige Whiskys. Aber probieren wir das Ganze mal und überzeugen uns selbst. 48,3%.
Riecht auf jeden Fall, also hat so einen leichten Rauch, aber wirklich, wirklich entspannt noch, ne? Also kein Eiler, sondern
sehr zurückhaltend, genau. Sehr
zurückhaltend und auch man merkt, also ich finde, man merkt es, wenn man sich auch mit rauchigen Whiskys so ein bisschen auseinandersetzt, merkt man auch ganz klar die Unterschiede zwischen einem Highland-Torf und einem Eiler-Torf. Ne? Also du hast hier nicht dieses medizinische, dieses leicht beißende Jod und sowas, sondern viel floraler Kräuter habe ich dann immer so ein bisschen, das finde ich sehr, sehr angenehm im Vergleich zu Eiler, wo ich auch nicht so zu Hause bin. Ab und zu geht das mal, aber ist jetzt auch nicht mein Go-To-Whisky dann.
Richtig. Ja.
Ich finde auch, das ist ein etwas holzigerer Rauch. Also als ich ihn das erste Mal in der Nase hatte, habe ich mich direkt so ein bisschen an so Schwarzwälder Schinkenrauch erinnert gefühlt. Mhm. So ein schöner, voller, leckerer, holziger Rauch.
Mhm. Mhm. Ja, sehr charmant. Eher dieses, dieses Lagerfeuer, was man da hat.
Und das ja, ganz typisch. Ja, probieren wir das Ganze mal.
Ja, Slange, ein letztes Slange.
Slange. Ja, ich freue mich sehr. Ja. Das bestätigt das Ganze auch nochmal. Also wirklich auch hier wieder ganz, ganz schön angenehm. Der Rauch überhaupt nicht überdimensioniert. Balvenie hat ja sowieso eine leichte Rauchigkeit immer in seiner Whiskys. Wir haben ja immer einen kleinen Torfgehalt mit in jedem Whisky enthalten. Also das heißt wirklich ganz dezente Mengen. Wir sind irgendwo bei 10, 12 ppm. Landen wir dann halt bei jedem Balvenie. Hier sind wir natürlich bei deutlich mehr Phenolcharakter. Aber man merkt auch, dass die extreme Intensität so ein bisschen über die Zeit auch verloren gegangen ist. Und wenn man jetzt das Getreide sich mal anschaut, wo wir halt doch einen relativ hohen Phenolgehalt haben und jetzt das Ergebnis sich anschaut, wo der Rauch sehr, sehr schön eingebunden ist, dann sieht man auch, wie viel Rauch, wie viel Phenol dann auch über die Produktionszeit dann auch verloren geht. Also 50% definitiv.
Ich würde das ganz... Sorry, bitte.
So okay. Keiner durch die Tür. Ja. Also ich muss für mich sagen, ich finde ihn sogar überraschend rauchig. Also er ist rauchiger, als ich jetzt zu Anfang erwartet hätte. Es gibt ja so ein paar klassische Vertreter, die so einen ganz, ganz leichten Rauch drin haben. Die ersten, die mir da einfallen, wären dann immer Springbank und Highland Park. Und da ist er schon noch ein bisschen drüber vom Rauch her, aber sehr schön eingebunden.
Das schon, ja.
Was ich sagen wollte, ich hätte das ganz kurz und knapp gemacht. Ich finde, für mich persönlich ist das gerade tatsächlich mein Favorit heute Abend. Was meinem Portemonnaie natürlich sehr entgegenkommt. ich finde, der hat eine ganz, ganz tolle, und das zieht sich über alle drei Abfüllungen. Deswegen, ich habe es vorhin gesagt, Balvenie ist gar nicht die Brennerei, mit der ich jetzt so viel Kontakt hatte tatsächlich. Auch wenn man viel Whisky trinkt, es gibt ja immer ein paar blinde Flecken, um die man sich nicht kümmern kann.
Und ich finde, diese Süße im Antritt, wenn er auf die Zunge kommt, das ist was ich bei allen drei Abfüllungen heute hatte. Dieses wirklich fast zuckrige Honig oder so in die Richtung, das hat er auch wieder. Und dann kommt nach und nach immer mehr Rauch. Also so ganz leicht, subtil fängt er an, eher würzig. Und dann denkt man, ist das Rauch? Und im Abgang hat man dann doch, habe ich dann doch wirklich einen kräftigeren Rauch. Auch wie Flo gesagt hat, erstaunlich kräftig. Aber immer noch nicht alles überlagernd oder so. Ich finde, das ist eine ganz schöne, geradlinige, langsam ansteigende Entwicklung auch. Und das finde ich immer sehr schön, weil das dann auch so das Harmonische ausmacht. Also es ist nicht süß und dann rauchig, sondern das wechselt so langsam rüber. Und das gefällt mir gerade richtig, richtig gut.
Ist echt schön. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Whisky. Ich bin auch nicht der große Rauchfan. Also ich trinke ab und zu schon rauchige Whiskys, ganz klar. Hat immer so ein bisschen auch, ist abhängig von der Wohlfühlthematik, auch vom Ambiente, wo ich gerade bin und wem ich halt trinke. Aber ich muss auch sagen, ich tue mich meistens immer ein bisschen schwer mit rauchigen Whiskys, aber das ist einer, der von Anfang an mich überzeugt hat. Ich kenne ihn ja auch als New Make Spirit. Ich weiß, wie intensiv rauchiger Whisky von Balvenie schmeckt und riecht direkt aus der Brennblase. Aber hier haben wir wirklich diese schöne Süße noch mit dabei, von was einfach auch aus dem Holz kommt. Dieser schöne Holzzucker, der karamellisierte, der ist hier mit dabei. Wir haben die Honignoten. Das rundet diese Rauchigkeit super perfekt ab. Also ich normalerweise das Wort perfekt, das äußere ich selten, aber hier ist es wirklich für mich ein ganz, ganz perfekter Whisky, der rund ist, der kaum Ecken, kaum Kanten hat. Der Rauch ist super gut eingebunden. Wir haben die Raffinesse vom, auch so ein bisschen vom Holz, amerikanische Eiche natürlich hier wieder. Wir haben aber auch so diese feine Stilistik, diese schönen, schönen harmonischen Noten vom karamellisierten Holzzucker. Das ist halt einfach ein absolut geschmeidiger Whisky, der einfach Spaß macht. Ja.
Marc, du warst so ruhig.
Ja, ich bin nochmal einen Schritt zurückgegangen zum hier Edge of Burnhead. Aber nochmal, ich finde den Rauchigen auch sehr charmant. Also der ist echt, ist toll eingebunden, der gefällt mir sehr gut. Und ich wollte dir auch zustimmen, Malte, das ist der... Das ist ja immer irgendwie auch jeden Tag irgendwie so ein bisschen anders. Aber dass der dritte heute der beste ist, dann bin ich aber noch mal ein zurück. Genau. Und wie war's? Edge of Burnhead. Genau. Der wurde noch mal um ein Vielfaches fruchtiger. Und jetzt habe ich mich doch für den entschieden. Dass das mein Whisky of the Evening oder of the Day ist. Aber die sind beide, nee, die sind alle drei wirklich ganz toll. Ach, ich kann mich da nicht entscheiden. Ja.
Ich mich auch nicht. Jeder braucht seine Gelegenheit. Und ich denke auch, der Edge of Burnhead Wood, der hat jetzt nochmal eine ganz andere Ausstrahlung schon alleine, weil der Rauch sehr, sehr viel einnimmt von der Zunge und sich sehr, sehr stark abgesetzt hat auf den Geschmacksknospen. Und wenn ich jetzt diesen Edge of Burnhead Wood im Mund habe, vermischt er sich ein bisschen mit dieser Rauchigkeit vom The Wake of Peat vorher. Und das in der Kombination ist natürlich auch nochmal sehr, sehr besonders. Und da ist, also jeder hat wirklich so sein Spektrum, aber man darf nicht vergessen, das ist halt vielleicht nicht das richtige Wort, weil das sprechen wir bei Bavendi jetzt nicht wirklich aus, aber es ist halt wirklich, das sind alles eher die Experimente. Das ist wirklich eigentlich nicht das, was eher typisch bei Bavendi ist. Also die klassische Range, Core Range 12, 17, der 14er Caribbean Cast, der 21er Portwood, sondern hier haben wir wirklich so Dinge, die wirklich eher als Versuch umgesetzt wurden, teilweise mit unverhofften Ausgang. Auch der 26-Jährige, der jetzt hier nicht mit in dem Portfolio dabei ist, bei der Verkostung, der Dark Barley, da haben wir ja schon mal eine Abfüllung gehabt, Roasted Malt hieß der, und der war damals abgefüllt worden vor 10 Jahren, im Alter von 16 Jahren. Und jetzt haben wir daraus 10 Jahre später den Dark Barley nochmal hervorgebracht, weil wir damals immer noch ein paar Fässer liegen lassen haben für spätere Verwendung. Und da sieht man schon, also wir wissen teilweise nicht, wohin die Reise geht. Wir lassen uns überraschen und teilweise werden wir eines Besseren belehrt, wo wir vielleicht gar nicht so einen positiven Ausgang erwartet hätten. Und deswegen, jeder Whisky hat so seine, ja, seine Besonderheiten. Jeder Whisky wird auch seine Liebhaber haben, da bin ich mir sicher. Es wird auch nicht jeder Whisky jedem schmecken, das geht doch gar nicht. Aber trotzdem sind es drei unterschiedliche Wege, die hier eingeschlagen wurden, weil es halt auch unterschiedliche Personen sind, die hinter den Produkten stehen am Ende des Tages.
Marc, ich glaube, wir gehen heute Abend ein bisschen über Kreuz, weil ich wollte mich auch noch mit meinem Favoriten für heute Abend einbringen. Und für mich persönlich ist heute Abend überraschenderweise, was eigentlich überhaupt nicht zu meinem Geschmacksprofil passt, der Double Toast.
Ja, oh, schön. Einer von uns.
Kriegen wir dich auf die Seite des Bourbon und Virgin Oak Fasses, oder was passiert jetzt hier?
Ja.
Ach, schön. Ich bin jetzt auch noch mal zum Ersten gegangen. Ich habe von allen noch was. Das heißt, ich werde mich jetzt auch ganz entspannt noch gleich damit weiter beschäftigen, weil man kriegt dann ja immer neue Eindrücke noch. Ich würde sagen, es ist 20 nach 9. Ich leite mal das Closing des heutigen Streams beziehungsweise Podcasts, wenn ihr über Spotify später reinhört, mal ein. Unsere Highlights haben wir ja schon genannt. Für mich bleibt, glaube ich, festzustellen, dass, um im Serienjargon zu bleiben, Marc, du als Medienwissenschaftler wirst das ja zu schätzen wissen, wenn ich das tue. Staffel 2 wird ein Problem haben, weil die Eröffnungsfolge in meinen Augen ziemlich gut war und wir uns zu dritt jetzt anstrengen müssen, die nächsten Folgen das Niveau zu halten, weil ich fand, das war heute toller Whisky, ein super Gespräch, ganz viele spannende Geschichten und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Insofern würde ich sagen, vielen Dank, Markus, auch nochmal, dass du die Zeit für uns hattest. Und Flo, Marc, wenn ihr noch was sagen wollt, gerne. Ansonsten würde ich es so machen, der Gast hat natürlich immer das letzte Wort. Also Markus, sonst würde ich an dich übergeben.
Ich würde die Chance noch kurz nutzen, sorry. Wollte auch nochmal ganz herzlich vielen Dank sagen. Das hat ganz viel Spaß gemacht, waren super Whisky. Es hat viel Freude gemacht und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Dem kann ich mich absolut nur anschließen und das Wort weitergeben.
Ja, ich könnte natürlich nochmal eine Stunde zu Ende reden jetzt, aber ich glaube, dass das Schöne ist, in der Kürze liegt die Würze und demzufolge möchte ich mich auch bedanken für ja dieses schöne Format, für die Möglichkeit, mich halt auch hier nochmal so ein bisschen zu präsentieren mit unseren neuen Whiskys in Anführungsstrichen, und ich glaube, jeder hat wieder was Neues dazugelernt, das ist immer das Schöne, und wer sollte irgendwo noch Redebedarf sein, wenn irgendwo Fragen noch offen sind? Ich stehe immer gerne für Fragen zur Verfügung. Ich mache das gerne, beantworte das auch gerne, weil ich glaube, es ist halt schön, wenn Dinge dann noch am Ende des Tages irgendwo halt sich geklärt haben. Und demzufolge auch für euch alle ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und auf bald auf einen schönen Tram Whisky, würde ich sagen.